Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einer weiteren Fokus-Ausgabe. Heute nehmen wir euch Backstage. Wie läuft eine Show ab und welche Jobs und Aufgaben gibt es bei einer Wrestling-Show überhaupt? Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host und klar, ich war auch schon mal bei einer Wrestling-Show Backstage, aber da brauchen wir natürlich jemanden, die wirklich richtig viel Ahnung von so einem Thema hat. Und das ist natürlich die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Einen wunderschönen guten Tag auch dir und natürlich auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Lustigerweise, kleiner Fun-Fact direkt zu Beginn. Ich habe in Wrestling schon fast alles an Jobs durchgemacht. Das Einzige, was mir, glaube ich, noch fehlt, ist Ringsprecherin. Das ist noch nicht passiert. Ansonsten wirklich von Technik über Ringaufbau, über Producer bzw. Agent, über natürlich Wrestler, ist schon so ziemlich alles passiert.
Ja, und du hast gerade angesprochen, es gibt ja da viele Fachtermini, die man so hat. Und da haben wir auch tatsächlich mal die Fragen bekommen. Erklärt doch mal, was macht denn ein Agent, was macht denn ein Producer, was ist der Unterschied, was macht ein Booker, was ist Creative und all sowas. Da werden wir heute mal drüber sprechen und du kannst uns da natürlich aus erster Hand was drüber erzählen. Und vor allem haben wir auch noch ein paar Fragen bekommen, die werden wir dann zum Abschluss auch beantworten. Ich bleib immer noch dabei, vielleicht müssen wir doch mal Ask Mella als Format machen, oder?
Wäre eigentlich ganz witzig, also wäre ich definitiv für offen. Aber ich komme mir jetzt schon so langsam vor wie dieser Magier mit der Maske, der da die Zaubertricks aufdeckt.
Ich hoffe, so ein bisschen.
Ich hoffe, ich kriege nicht irgendwann den ganzen Hass der Kollegen ab, weil ich irgendwelche Sachen hier verrate, die ich nicht verraten sollte. Aber ich finde, wir leben mittlerweile in Zeiten des Internets und ich sag mal, wenn man sich ein bisschen anstrengt, kann man das auch selber rausfinden. Also ich fühle nicht oder habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt groß die Büchse der Pandora da öffne und die ich nicht öffnen sollte.
Ich glaube auch, also da gibt es auch genug Wrestler, die da schon, glaube ich, noch viel, viel mehr und viel schmutziger vor allem auch aus dem Nähkästchen geplaudert haben, als du das hier wahrscheinlich tun wirst. Aber starten wir doch da vielleicht erstmal. Wir sprechen darüber, wie so eine Wrestling-Show hinter den Kulissen abläuft. Aber vor allem, man braucht ja auch erstmal ja, eine Veranstaltung, die es überhaupt gibt. Das ist ja auch gar nicht mal so einfach. Und wie entsteht eigentlich so der Kontakt zwischen ja, Promotern und Wrestlern, Mella? Also wie ist das? Wird man dann einfach angefragt? Bekommt man dann eine E-Mail? Und wie entstehen da die Kontakte zwischen ja, den entsprechenden Veranstaltern und den Wrestlern?
Ja, jetzt folgt ein Satz, den ich wahrscheinlich heute öfter sagen würde, nämlich es kommt drauf an, beziehungsweise es gibt unterschiedliche Wege. Also klar, es gibt verschiedene klassische Sachen, zum Beispiel ein Promoter stellt eine Show auf die Beine und fragt dafür verschiedene Leute an, die er gerne hätte oder wo er weiß von den Fans, die würden die gerne sehen. Es gibt aber natürlich auch den anderen Weg, dass man sich als Wrestler ja quasi bewirbt, also wirklich auch mit einem Portfolio, mit Bildern, mit eventuell Links zu Matches, das kommt immer ganz gut oder auch einem Highlight-Video, wobei da immer die Schwierigkeit ist, dass man natürlich nur die Highlights sieht und man sich eventuell besser präsentiert, als man letzten Endes ist. Ich meine, man möchte ja gebucht werden. Ja, vorherige Matches, dass man aufzählt, Erfahrungen, Trainer, Trainingsseminare oder Schulen. Einfach seine Erfahrung, also wie auch bei einer Jobbewerbung. Und dann gibt es noch zufällige Erfahrungen, nenne ich es jetzt mal, dass man bei einer Wrestling-Show ist, für die man eventuell gar nicht angefragt wurde, sondern dass man einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und spontan vielleicht jemand ausfällt und man einfach da ist und gefragt wird, yo, hast du nicht deine Gier dabei? Hast du nicht Lust für mich jetzt sofort heute Abend zu catchen? Und im besten Fall sagt man dann, ja, habe ich natürlich, was man immer haben sollte, wenn man zu einer Wrestling-Show geht. Man weiß schließlich nie. Das ist eine der ersten ja. Sachen, die man beigebracht bekommt. Ja, und dann hat man eben auf diese Art und Weise dann ein Booking.
Genau, das habe ich auch schon sehr oft gehört. Hab immer deine Gier dabei. Man weiß nie genau, was passiert. Wie stellen Promoter eigentlich so ihre Card zusammen? Weil da gab es jetzt zuletzt auch im Zuge der Entlassungen, die es bei WWE gegeben hat, da werden wir ja am Wochenende Podcast ja auch noch mal so ein bisschen drüber sprechen. Aber es gab so ein bisschen Diskussionen, welcher Wrestler wohin, wie hin irgendwo passen würde. Ist der Wrestling-Stil entscheidend dafür, ob ein Promoter jemanden bucht, oder ist es eher Bekanntheit? Weiß ich nicht, von mir ist auch die Instagram-Follower oder einfach, das ist ein talentierter Mann, eine talentierte Frau, die möchte ich noch auf der Karte haben. Also was sind da die Prioritäten und was macht da der Kampfstil wirklich aus?
Ja, wie gesagt, auch da, es kommt drauf an. Ich werde diesen Satz heute so oft sagen. Das kann sein, schlichtweg der Name, den man sich schon gemacht hat, dass man einfach Star-Potenzial und eben, wie du schon angesprochen hast, Follower mitbringt, dass man einfach dem Produkt dann dementsprechend Aufmerksamkeit bringt. Und allein das kann schon entscheidend sein. Es kann natürlich auch der Kampfstil sein, beziehungsweise generell der Charakter, wo man sich dann als Promoter fragen muss, okay, passt die Person jetzt zu meinem Produkt? Ja, nein, wenn nicht, möchte ich ihn vielleicht trotzdem haben, gerade weil er nicht passt oder sie. Das kann natürlich auch sein. Dadurch sticht das natürlich noch mal mehr heraus und bringt, wie gesagt, wiederum Aufmerksamkeit. Das kann aber auch sowas Banales wie persönliche Präferenz sein, dass jemand sagt, okay, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Andrade, frisch entlassen, den finde ich super, den möchte ich persönlich jetzt bei meiner Show haben, weil ich den klasse finde. Es kann sowas total Banales sein. Also es gibt auch da wirklich verschiedene Möglichkeiten, wie Wrestler bei Promotions landen. Jetzt im Falle von den WWE-Entlassungen ist es wahrscheinlich natürlich der Name, der entscheidend ist. Da wurden ja doch einige entlassen, nach denen sich etliche jetzt bestimmt die Finger lecken. Also mir fällt da jetzt spontan Braun Strowman ein, den ich mir überall vorstellen könnte. Und ja, also es gibt verschiedene Gründe. Deswegen, wir befinden uns im Entertainment-Bereich und da zählt halt nicht nur die Leistung, sondern ganz verschiedene Faktoren. Und das kann auch einfach sein, deine Nase passt mir, dich finde ich gut, dich buche ich jetzt.
Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, früher war es dann auch eher sehr oft so, auch gerade in Europa und in Deutschland, da hat man, glaube ich, auch sehr oft einfach die Leute gebucht, mit denen man sich gut versteht, oder so ein bisschen Buddy-Booking irgendwo, oder?
Ja, natürlich. Also es gibt auch immer wieder Bookings, wo es vor allen Dingen drauf ankommt, wen man kennt. Also das berüchtigte Vitamin B spielt natürlich auch sehr oft eine Rolle. Es kann aber auch wieder was ganz Banales sein, wie zum Beispiel, ja, der wohnt halt um die Ecke. Ich spare mir da die Fahrtkosten, ich muss dem nicht viel zahlen. Oder generell, er ist günstig zu haben, auch das kann sein. Oder auch gerade, wenn ich jetzt so an kleinere deutsche Promotions denke, die sich vielleicht mal einen Star holen wollen, die sich dann mit mehreren Promotions zusammentun, weil sie sich dann den Flug leisten können. Und dann ist der halt nicht nur bei Promotion X, sondern auch bei Promotion Y und bei Promotion Z. Es gibt so viele Gründe, warum jemand ein Booking dort hat, wo er es hat. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Oder beziehungsweise warum ein Kader von der Promotion jetzt aussieht, wie er aussieht.
Ich tue es mal so, als hätten wir schon Wrestler zusammen gebucht irgendwo. Ab wann weiß man als Wrestler eigentlich, wann man, gegen wen man oder mit wem man an dem Abend arbeitet? Also ab wann gibt es da quasi Info so, Mella, du triffst jetzt auf Toni Storm zum ersten Mal oder sonst irgendwas?
Also als Frau hat man es da meist einfach, weil wenn schon eine Frau angekündigt ist, beziehungsweise eine Promotion eine eigene Frau hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man als Frau gegen diese andere Frau dann catcht, weil es halt nun mal doch immer noch so ist, dass es oft vorkommt, dass es ein Frauenmatch auf der Card gibt und dann ist das relativ durchschaubar. generell kann man den Promoter natürlich auch jederzeit fragen, du, gegen wen catche ich denn überhaupt an dem Abend? Das ist völlig okay und legitim. Oft ist es dann aber auch so, also zumindest jetzt aus WXW-Erfahrung, dass irgendwann eine Card aufgehängt wird und zum Teil man auch da erst erfährt, gegen wen man catcht, beziehungsweise manchmal ist es auch so, dass man es schon vor der Fahrt erfährt, dann kann man auf der Fahrt schon mal ein bisschen quatschen. Also es ist echt komplett unterschiedlich, also von Wochen oder Monate vorher bis kurz vor der Show oder auch kurz vor dem Match. Soll auch schon vorgekommen sein. Ja, gibt es da jegliche Zeitspanne, die man sich vorstellen kann.
Ist ja auch durch spontane Änderungen, keine Ahnung, Verletzungen, Absagen oder so, ist es ja auch oft genug so, dass dann einfach die Karte noch mal schnell durcheinander gewirbelt wird. Und im Endeffekt, glaube ich, muss da eh jeder mit jedem irgendwie in der Lage sein zu arbeiten,
genau,
oder?
Genau das. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass generell eine gute Stimmung im Lockerroom herrscht und dass sich jeder grob mit jedem verträgt. Also klar, es gibt immer mal wieder Leute, die mag man nicht so, aber generell versteht man sich mit jedem und kommt mit jedem klar. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, auf die Promoter mehr und mehr Wert legen. Und das ist auch sehr angenehm, wenn dann natürlich die Stimmung gut ist.
Hat man jetzt ja auch gerade bei Speaking Out ja teilweise auch gemerkt, was dann da an die Oberfläche gekommen ist und wie dann eben auch im Nachgang die ein oder anderen, die da eben mit Anschuldigungen und teilweise auch Beweisen konfrontiert gewesen sind, die dann eben nicht mehr gebookt werden. Wir haben jetzt schon so ein paar Begriffe hier genannt. Wir haben Booker genannt, wir haben Creative auch schon genannt. Wo ist da der Unterschied? Also gibt's den klassischen Booker noch? Oder also der Booker war ja sonst eigentlich der die Leute quasi ranholt. Da muss man auch mal sagen, gibt's eigentlich in Deutschland sowas wie Agenten? Das habe ich ganz vergessen. Also Agenten, die quasi so ihre Klienten unter sich haben, so wie bei den Schauspielern, gibt's das eigentlich auch?
Bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Also ich habe das zumindest noch nicht mitbekommen, dass es jetzt irgendwelche Agenten gäbe, die ihre Dienste anbieten. Also normalerweise läuft das eigentlich ziemlich direkt. Wie gesagt, also entweder fragt der Promoter den Wrestler oder der Wrestler den Promoter. Beziehungsweise, muss man eben gucken. Also in meiner Erfahrung nach gibt es eben das Creative Team, das sich so ein paar Sachen ausdenkt und das dann eben in Rücksprache mit dem Booker, der dann meistens in Kontakt mit den Leuten, mit den Wrestlern tritt. Und die dann eben, ja, bookt, wie der Name schon sagt. Und das Creative ist dann für den Rest mehr oder weniger zuständig. Also das schreibt dann die Storylines, das guckt, okay, wie passt derjenige jetzt da rein? Wo stecken wir den hin? Zu wem stecken wir den? Gegen wen stecken wir den? Und solche Dinge. Also meiner Erfahrung nach ist das Creative, wie der Name schon sagt, alles, was mit dem kreativen Rahmen zu tun hat. Also mit so Storylines etc., Charakterentwicklungen. Und der Booker ist dann derjenige, der dann tatsächlich eben die Leute ranholt.
Ich glaube, das hängt inzwischen auch sehr von den Strukturen ab, die in Promotions herrschen, oder? Weil ich glaube, früher war es so, dass Booker sehr oft beide Aufgaben bekleidet haben. Da haben die sowohl quasi festgelegt, wer die Fäden bestreitet, wer die Matches bestreitet und Promos und so weiter und so fort. Ich glaube, inzwischen hat man das eher ein bisschen voneinander getrennt, dass man quasi diesen kreativen Bereich in die eine Hand gegeben hat und den Booking-Bereich dann eben ein bisschen in die andere Sektion gepackt hat. Ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung, die das Wrestling gemacht hat. Kann das sein?
Ja, richtig. Also klar, das eine schließt das andere nicht aus. Der Booker kann auch durchaus Teil des Creative Teams sein, beziehungsweise steht er natürlich in enger Rücksprache damit. Aber so generell ist auch meine Erfahrung, gerade bei größeren Promotions natürlich, wo eben andere Strukturen herrschen, wie du schon gesagt hast, dass da so ein bisschen drauf geachtet wird, dass das getrennt ist. Also nicht klar, man kann es nicht völlig voneinander trennen, aber so ein bisschen, dass jeder seine eigenen Aufgaben hat.
Es geht ja im Endeffekt auch gar nicht anders. Ne? Richtig, also wenn der Booker einfach nur sein Ding machen würde, dann wäre das Creative überfordert. Und wenn das Creative nur sein Ding machen würde, dann wäre der Booker irgendwie außen vor. Entsprechend müssen die eng zusammenarbeiten. Und ich glaube, das haben wir dann auch ganz gut erklärt. Was es noch natürlich noch gibt, gerade bei WWE und bei den großen Promotions, sind Writer. Also das ist ja wirklich auch was WWE groß gemacht hat, dass sie teilweise Leute aus Hollywood rangeholt haben oder wirkliche klassische Autoren. Im kleinen deutschen Kosmos gibt's keine Writer, sondern das sind ja meistens dann die Kreativen, die dann dahinter sitzen. Das sind ja meistens dann Wrestler oder andere Offizielle, die man so im Stab hat, oder?
Ja, genau. Also wie gesagt, je kleiner die Promotion, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine oder eine Handvoll Personen das Ganze um das Kreative, also Writing, Creative, Booker, dass das eine oder eine Handvoll Personen bekleidet, die Ämter. Und je größer es dann wird an Promotions, desto wahrscheinlicher ist es, dass man da verschiedene Personen für die verschiedenen Aufgabenbereiche eben hat. Und dass man dann auch wirklich nochmal trennt, okay, die schreiben jetzt die Promos, die schreiben die Storylines, die großen drumherum, derjenige holt das Talent ran, etc. pp.
Genau, und wenn wir so rüber zu WWE schauen, wie gesagt, da sind die Dimensionen und die ja, die Möglichkeiten natürlich auch eine ganz andere. Also es ist ja selbst bei AEW, es ist ja deutlich kleiner, wodurch da eben auch die Wege kürzer sind. Ich weiß, dass bei WWE gab es eine Zeit lang die Struktur, dass quasi jeder Writer einen bestimmten Satz an Talents hat, quasi der betreut die sozusagen und denkt sich für die Ideen aus, legt die dann wiederum der nächsthöheren Stufe vor. Das wäre dann zum Beispiel jetzt aktuell Bruce Pritchard, der als Executive Director da verantwortlich ist. Und der wiederum bespricht das dann mit den ganz Oberen, bevor es umgesetzt wird. Also das sind dann so die Wege. Da ändern sich auch ständig die Strukturen, muss man sagen. Manchmal ist es dann auch eben so, dass da die Wege kürzer versucht werden zu machen, als sie tatsächlich sind. Aber grundsätzlich sind da natürlich dann auch mehr Köpfe dran, was wiederum auch erschwert, schnelle Entscheidungen zu treffen, oder Mella? Du sagst es normalerweise bei kleinen Promotions ist es sehr oft so, dass da wenige Leute dran arbeiten. Man sagt ja auch, viele Köche verderben den Brei. Ich glaube, je mehr Kreative an einem Produkt arbeiten, umso schwieriger wird es auch, da eine klare Linie reinzubekommen, oder?
Ja, klar. Also je länger die Wege beziehungsweise je mehr Stufen dazwischen sind, um Entscheidungen zu treffen, desto länger dauert es natürlich. Dementsprechend kann schwieriger kurzfristig agiert werden. Also ich möchte nicht wissen, wie lange es bei der WWE dauert, bis eine Idee tatsächlich mal spruchreif ist. Also das heißt noch nicht, dass sie umgesetzt wird, sondern einfach, dass man sagt, okay, wir versuchen das jetzt umzusetzen. Wir leiten das jetzt aktiv in die Wege, um es umsetzen zu können. Das heißt, da werden wahrscheinlich Monate oder mindestens zumindest Wochen vergehen, bis dann tatsächlich mal eben versucht werden kann. Also ich muss irgendwie gerade spontan an den neuen Entrance von Naomi denken. Hier seitdem die dieses Glow hat und den Remix von ihrer Musik. Also ich möchte nicht wissen, wie lange es gedauert hat von der Idee im Kopf von Naomi bis zu dem tatsächlichen Entrance. Man hat es ja bei Total Divas so ein bisschen mitbekommen. Also ich möchte ja nur anmerken, das ist meine Guilty Pleasure. Ich gucke sehr gerne Total Divas. Und also ja, ich möchte nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Und auch da sind wir natürlich wieder beim Vergleich zu den kleineren Promotions, auch jetzt Indie-Promotions oder den deutschen Promotions. Da kann das natürlich ratzfatz gehen. Also da kann man am Tag sagen, okay, pass auf, ich habe die und die Idee. Der Promoter sagt, finde ich gut und es passiert einfach. Punkt.
Wobei da natürlich auch der gute Vince McMahon, der kann das auch machen. Der kann auch sagen, ich habe die und die Idee und dann machen wir das.
Ja gut, der kann natürlich immer sagen.
Das ist halt das Ding, aber es sind eben viele Stufen und je mehr Stufen du gehen musst, umso schwieriger ist es eben dann auch, eine Idee durchzusetzen. Das weiß jeder, glaube ich, wenn er arbeitet und der muss dann seinem Vorgesetzten was vorschlagen und der muss dann seinem Vorgesetzten was vorschlagen, bis man da oben angekommen ist, dann ist die Idee, ich kenne das zum Beispiel auch manchmal bei Artikeln, wenn ich die abgebe und die geht dann durch mehrere Hände und am Ende sieht es dann ganz anders aus, als das, was man sich am Anfang darunter vorgestellt hat. Und da muss man sich fragen, ist das genau das, was ich da wirklich gehabt habe? Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir drumherum, darf man auch nicht vergessen. Ne? Wir haben natürlich auch noch ganz viele Menschen, die drumherum an so einer Show arbeiten. Also wir tun jetzt mal so, wir haben eine Card aufgebaut, wir haben eine Kader aufgebaut und die Show steht. Natürlich muss auch irgendwie eine Halle gebucht werden. Auch das darf man natürlich nicht unterschätzen. Auch das drumherum, was noch dazu gehört. Man braucht Sanitäter, man braucht im besten Fall Securities, Einlasskontrollen. Und Mella, du hast es gerade schon gesagt, du hast eigentlich schon fast alle Jobs gemacht und der Ring muss auch aufgebaut werden und wir brauchen auch Licht und Ton für so eine Wrestling-Show, ne?
Es wäre gut, ja. Sonst wäre das ein bisschen stummfilmmäßig. Nee, also ich habe auch wirklich schon so ziemlich jedes Amt bekleidet. Wie gesagt, ich habe mich schon um Licht gekümmert. Ich habe schon Musik gemacht. Ich habe klar den Ring auf- und abgebaut. Ich war am Merch-Stand. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt, ja, Musik hatte ich jetzt, glaube ich, schon gesagt. Also es gibt zahlreiche Jobs, die man machen kann und die man wahrscheinlich auch auf dem Weg zum Ring oder in den Ring machen wird, weil man muss sich auch einfach mit dem zum einen Arbeitsgerät Ring auskennen. Also man sollte schon wissen, okay, mit was habe ich da überhaupt zu tun? worin stehe ich hier eigentlich? Was kann das? Wie ist das zusammengesetzt? Und es ist auch generell einfach gut zu wissen, wie das alles zusammenspielt, weil man dann viele Dinge besser versteht. Und wie du schon sagst, ne, ohne Licht und Ton etc. wird's halt auch schwierig. Das ist dann, wäre dann wahrscheinlich eine sehr andere Erfahrung, wenn ich mir das jetzt gerade mal so vorstelle. Und natürlich auch die Sunnies, ja. Sind zum Glück immer mehr zu finden, auch bei deutschen Shows, bei kleineren Promotions. Es macht die Sache für uns einfach so viel sicherer, also für uns Wrestler. Weil, also klar, das fängt mit einem Icepack an, weil man sich irgendwo was leicht verstaucht hat oder einfach ein bisschen Schmerzen hat oder so und geht hin bis zu, fahrt ihr mich mal eben ins Krankenhaus zum Teil, beziehungsweise dann wird dann natürlich eher der Krankenwagen gerufen. Aber ich erinnere mich auch, ich habe einmal bisher absichtlich geblutet im Ring, sonst ist das eher aus Versehen passiert. Und ich erinnere mich noch an die Worte vom Sunny, wie er zu mir meinte, boah, das ist ja wie vom Profi, die Wunden sind ja schon wieder zu. Und ich wusste nicht, was ich von dieser Aussage halten soll. Aber irgendwo war ich ein bisschen stolz. Aber ja, auch für sowas sind.
Nicht mehr viel machen.
Auch für sowas sind die Sunnies natürlich dann gut. Also, das ist schon sehr, sehr wichtig.
Ich habe auch schon mal erlebt, dass in der Halle zum Beispiel auch ein Fan umgekippt ist und solche Sachen, weil es halt zu heiß gewesen ist
auch
und
jetzt
zu wenig
natürlich
getrunken hat. Auch dafür brauchst du Sunnies zum Beispiel, ne? Und eben dann auch wieder Verletzungen. Wrestling ist ein körperbetonter Sport, also das kommt immer mal wieder vor. Der Nuno hat per Discord gefragt, weil wir gerade so dabei sind. Bei WXW ist es ja üblich, dass die Wrestler auch den Ring aufbauen. Bei WWE sind es teilweise übrigens auch die Referees, die da den Ring mit aufbauen und ganz viel von dieser Orga-Arbeit machen. Das ist zuletzt auch an den Tag gekommen. Und der Nuno fragt auf jeden Fall, gibt es irgendwie einen Zeitpunkt, ab dem man von dieser Aufgabe erlöst ist, irgendwie nach 2 Jahren, nach einem Titelgewinn, oder gibt es da einfach im Lockerroom jemanden, der die quasi diese Aufgaben einteilt, Mella?
Ganz kurze Antwort, nein. Also man ist offiziell nie von dieser Aufgabe erlöst. Ich war auch schon bei einer NXT-House-Show in Orlando, wo immer noch die Wrestler den Ring auf- und abgebaut haben und die Stühle weggetragen haben. Also bei NXT-House-Shows ist das meines Wissens auch immer noch gang und gäbe. Sprich, auch die sind nicht von dieser Aufgabe erlöst. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die es erfolgreich schaffen, sich darum zu drücken. Klar, oder ne, wenn jemand den Main Event gemacht hat, dann ist es meistens auch zeitlich, bis die mal wieder akklimatisiert sind, schwierig, dass die da noch groß helfen. Und da hat auch jeder Verständnis für. Oder wenn es ein besonders intensives Match war, dann sagt man natürlich auch schon mal, pass auf, ne, chill, ist okay, wir kümmern uns drum. Beziehungsweise in Oberhausen sind wir ja in der glücklichen Situation auch, dass wir mittlerweile etliche Helfer haben, die sich ehrenamtlich, sprichwörtlich gesagt, den Arsch aufreißen. Und da haben wir ein bisschen entspannteres Leben. Ansonsten auf Tour heißt es eigentlich, jeder packt mit an. Und ich weiß auch noch, selbst als Vince Russo bei der WXW war, hat der geholfen. Ich weiß nicht mehr, wie viel, aber ich habe ihn auf jeden Fall helfen sehen. Und auch daran sieht man ja, es ist ein Ding der Höflichkeit, dass man zumindest ein bisschen was macht.
Selbst ich habe schon einen Ring abgebaut.
Ja, siehst du.
Kann ich nur kurz so einwerfen. Und das ist echt harte Arbeit. Also die Teile sind echt schwer und unhandlich. Und man will ja auch nicht, wenn man durch Türen geht, irgendwie die ganzen Ecken anspitzen oder sowas. Also da muss man schon aufpassen. Und das ist ein harter Job. Und das ist wirklich was man auch da nicht unter den Tisch fallen lassen darf, was da noch an Aufgaben auf einen zukommt. Aber wir haben noch so ein paar andere Jobs, die wir auch gerade eben schon angesprochen haben. Agents und Producer sind immer so zwei Stichworte, die fallen. Auch da muss ich erstmal fragen, gibt es da einen Unterschied oder ist es inzwischen eher so, dass Producer so der moderne Name ist und Agents der althergebrachte Name ist? Und was machen die eigentlich?
Also für mein Verständnis muss ich sagen, ist ein Producer jemand, der so komplette Segmente, im wahrsten Sinne des Wortes, produziert. Aber für mich ist ein Producer eher jemand, der sich um Segmente kümmert, also das Ganze, und Agents nur um das Match. Also quasi die dafür sorgen, dass das Match bei den Leuten das hervorruft, was es hervorrufen soll, beziehungsweise ja, der auch hilft, wenn Fragen eben aufkommen zu bestimmten Sachen oder Abläufen. Und der Producer ist eher, der sich dann um das Gesamtkunstwerk, nenne ich es jetzt mal, kümmert.
Ich hätte es aber auch so gesehen. Also inzwischen, glaube ich, ist das zwar so ein bisschen der Weg so ein bisschen fließend, aber ich denke auch, dass der Producer eher in Richtung geht, dass quasi dieses TV-Erlebnis da auch mit reingeht. Das darf man eben auch nicht unterschätzen. Producer tauchen auch größtenteils vor allem bei WWE auf. Natürlich bei kleineren Promotions bleiben es dann eben die Agents. Wie viel Einfluss hat ein Agent auf ein Match? Und das sind ja oft erfahrenere Wrestler, oft, die dann da eben diese Rolle des Agents übernehmen. Wenn die jetzt mit anderen erfahrenen Wrestlern da sich hinsetzen und sagen, so macht das, gibt's da nicht irgendwie so ein bisschen Streitigkeiten? Also sagt dann nicht vielleicht irgendwie so, ja, hör mal, ich weiß, wie das läuft irgendwie?
Ja, das kann natürlich vorkommen. Also davor ist niemand gefeit, dass dann die Egos aufeinanderprallen. Aber so generell sollte man natürlich auf das hören, was der Agent einem sagt. Und der berichtet natürlich auch an die weiter höher liegende Stelle und bespricht sich dann auch mit denen. Aber er hat auch weitestgehend Entscheidungsfreiheit, was das Match an sich betrifft. Natürlich muss er dann auch die Verantwortung tragen und, wenn er Mist gebaut hat, sich der Sache stellen. Und dann auch ja Rede und Antwort stehen an die nächsthöhere Stelle. Also das kann natürlich auch passieren. Aber so im Grunde hat er schon, was das Match angeht, ja, Entscheidungsgewalt so ein bisschen. Natürlich wird er nicht entscheiden, wer gewinnt oder verliert. Das entscheidet er nicht. Aber so vom kreativen, richtig, aber so vom kreativen Prozess her, wie das Match abläuft oder wie es funktionieren soll oder das ist jetzt gerade echt schwer zu erklären. Also ich würde jetzt mal sagen, welchen Ablauf das Match nimmt, da kann er schon eingreifen. So, ich glaube, das trifft es ganz gut.
Oder welche Geschichte das Match erzählen soll vielleicht auch, weil es ist ja eingebettet in die ganze Geschichte irgendwo und natürlich auch der Platz auf der Card ist dann irgendwie natürlich auch ein bisschen mitentscheidend, wo das irgendwie damit reinkommt. Auch da sind viele Faktoren, die damit reinspielen, oder? Wie ein Match gebuckt wird und wie es dann eben auch zusammengestellt wird.
Richtig, also man sollte sich natürlich immer den Platz auf der Card bewusst sein. Also nicht jedes Match sollte ein Main Event sein. Weil, also man kann sich eine ganze Show, man kann sich einzelne Wrestling-Matches ja immer so ein bisschen wie einen Film vorstellen oder wie ein Musikstück. Wenn das nur Parts, 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 Parts geht, dann ist man schnell überfordert und man kriegt eigentlich gar nichts mehr mit. Sondern das sollte, ne, schon hoch anfangen, dann wieder so ein bisschen runter, dann geht die Action wieder hoch und zum Schluss kommt eben der dicke, große Main-Event und dann gehen wir alle glücklich nach Hause. Also so sollte eine Wrestling-Show, blöd gesagt, aussehen. Und auch dafür sorgt natürlich der Agent, also wenn da zwei oder mehrere Leute sind, die sagen, okay, ich hau jetzt das Match of the Night raus, dass der die dann dementsprechend bremst und sagt, jo, ihr seid Match 2 auf der Card. Nee. Oder auch umgekehrt natürlich, Leute, ihr seid der Main Event, haut mal eine Schippe drauf. Das gibt's natürlich auch. Plus, der kann natürlich immer Ideen reinbringen, wenn jetzt zum Beispiel an irgendeiner Stelle das Match stockt und die Wrestler nicht mehr weiter wissen und kann sagen, jo, versucht's doch mal damit oder damit und dann, ja, okay, oder nee, aber das hat uns auf eine andere Idee gebracht. Also, der Agent ist so ein bisschen das Mädchen für alles. Blöd gesagt. Also dem kann man immer fragen, der kann immer Anregungen geben und es ist auch wirklich eine hilfreiche Sache, gerade weil es eben meistens erfahrene Wrestler sind, die wissen, wie der Hase läuft und es ist eine unfassbar große Hilfe, einfach.
Wir haben noch so ein paar mehr Fragen bekommen, die ich dann auch mal ganz kurz nochmal einwerfe, bevor wir weiter im Text machen. Der AIC91, unser Lieblings-Gangster-Rapper-Lehrer.
Habe ich schon öfter jetzt gehört, den Namen. Oder ich hoffe, es ist ein Er, ich bin mir jetzt nicht sicher.
Doch, doch, ist er. Und der hat ja auch hier ein paar interessante Fragen gestellt, finde ich. Also er schreibt ja auch sowas wie, von WWE kennt man ja, dass die Wrestler schon mittags in der Halle sind, wenn ein Taping ansteht. Wie sieht es eigentlich bei der WXW aus, oder vielleicht auch bei anderen deutschen Wrestling-Shows? Wann müsst ihr spätestens da sein, Männer?
Ja, es kommt natürlich drauf an, wann die Show ist. Also Gängigerweise sind wir natürlich auch mehrere Stunden vorher da, weil eben viel aufgebaut werden muss, es muss viel besprochen werden. Also ich sag mal so, wenn die Show so um 5, 6 oder sowas ist, dann sind wir auch mittags da, manchmal sogar noch früher, je nachdem auch, wie weit der Anreiseweg ist. Also das ist jetzt schon gang und gäbe. Man ist definitiv sehr, sehr früh immer schon vor Ort. Außer man hat Pech mit dem Verkehr, das ist dann immer blöd.
Und es gibt ja dann auch noch so Leute, so lästige Leute wie mich, die dann zum Beispiel noch Interviews vorher anfragen. Da manchmal hat man noch irgendwelche Pressegeschichten da vorne weg oder beim Karat Media Center, was wir da ja, eben gut. auch gehabt haben.
Zum Karat Beispiel. Ist natürlich eine ganz andere Hausnummer mit Karat. Also da ist man ja gefühlt wirklich von morgens bis spät abends oder spät in die Nacht vor Ort. Also Karat ja. ist mit das Schönste im Jahr, aber auch das Anstrengendste im Jahr. Das ist schon so.
Das unterschreibe ich selbst für mich als Podcaster. Ist das unglaublich anstrengend, da immer den Content ranzubringen und da auch immer, wir machen immer die Live-Reviews vor Ort und die Pressekonferenz, die es da gibt und die Interviews, die man da teilweise noch mitnimmt. Das ist ja auch super. Also es ist halt, wie ich finde, eine total sinnvolle Art und Weise, so ein Wrestling-Wochenende dann auch entsprechend zu promoten. Du kannst da wirklich dann viel Content daraus ziehen, kannst viel Aufmerksamkeit generieren. Das ist schon sehr gut. Ich wollte gerade noch sagen hier, also weil uns auch jemand angeschrieben hatte auf Discord. Also, das Melanie, weißt du noch, dass wir beide uns das war eines der ersten Interviews, die ich für Headlock gemacht habe, dass wir uns über kleine Hüte unterhalten haben?
Boah, nein. Also ich weiß, dass wir noch eins der ersten Interviews hatten, weil wir es da auch schon drüber hatten. Aber ich weiß nicht mehr, dass wir über kleine Hüte geredet haben. Aber ich habe immer noch sehr viele davon.
Ich habe dich darauf angesprochen, weil du damals dieses Faible gehabt hast, so einen kleinen Hut irgendwie zu tragen. Ja. Und das fand ich halt witzig.
Nee, also wie gesagt, ich habe immer noch sehr viele davon. Also was heißt sehr viele? Aber einige. und ich muss gestehen, ich habe die auch teilweise schon meinem dicken Kater aufgesetzt. Der ist mehr oder weniger mit sich hat machen lassen und das sah sehr witzig aus. Also so einen kleinen Zylinder, wie auch Tony Storm zum Teil trägt. Das sieht schon sehr putzig aus. Und ja. Aber ja, ich hatte lange Zeit da ein Fable für. Ich fand das sehr witzig und das hat auch dafür gesorgt, dass viele Leute sich dann am Ende des Abends immer noch an mich erinnert haben. Und das fand ich sehr gut.
Das ist ja auch was Wichtiges, was noch dazu kommt. Wir haben noch ein paar mehr Fragen hier. Der AIC921 hat noch gefragt, manche Submission-Moves sehen beim Zuschauen sehr schmerzhaft aus. Gibt es so eine Art Safe-Word oder ein Zeichen, wenn der oder die andere den Submission-Move zu hart durchführt oder wenn der Schmerz dabei zu groß ist, Mella?
Oh, Safe-Word, jetzt sind wir bei SM.
Alabama.
Genau. Es kommt natürlich auf den Submission-Move drauf an. Also teilweise, wenn man da nah mit den Gesichtern aneinander ist, gibt's natürlich die Möglichkeit zu reden. Also das ist ja auch während des Matches gang und gäbe, dass man da sich noch ein bisschen besprechen kann, weil es ist nun mal sehr laut meistens in der Halle, beziehungsweise sind die Zuschauer relativ weit weg. Und wenn da Gesichter nah aneinander sind, im besten Fall auch noch so ein bisschen verdeckt sind, dann kann man natürlich da ein bisschen fischbannen. Also das ist klar. Wenn dem nicht so ist, kann man das über den Referee laufen lassen, dass man dem eben ein Zeichen gibt oder kurz Bescheid sagt, kannst du dem mal bitte hier, ne, ist ein bisschen fest. Natürlich mit weniger Worten. Und ansonsten, falls man den Gegner, den Mitstreiter, wie man auch immer das man nennen möchte, mit der Hand erreichen kann, dann kann man ihm auch so ein kleines Zeichen geben, dass, also mit der Hand, dass man ihn kurz so ein bisschen kneift, dann weiß der auch Bescheid, okay, das ist ein bisschen zu dolle. Also es gibt schon Mittel und Wege, wie man dem anderen sagen oder zeigen kann, du, pass mal auf, das ist jetzt zu viel. Ich hatte zum Beispiel den Fall, da hat das nicht funktioniert. Das war gegen Svetlana Kalaschnikova und ich meine, das war sogar in Fulda beim guten Shaggy, dass sie einen Sleeperhold angesetzt hatte und ich gemerkt habe, oh, mir geht so langsam ein bisschen die Luft hier aus. Es wird ein bisschen eng, mir wird ein bisschen schwummerig und ich habe eben versucht, Zeichen zu geben, mehrere, verschiedene. Ich habe auch versucht, dem Ref ein Zeichen zu geben. Das war der gute Felix Schulz. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und ja, letzten Endes ja, habe ich dann das Bewusstsein verloren. Was dann der Ref Gott sei Dank gemerkt hat, Und der Griff dann Gott sei Dank lockerer wurde und ich mich erstmal orientieren musste, wo bin ich gerade überhaupt? Das war ein sehr wildes und im Nachhinein sehr witziges Erlebnis, in dem Moment aber sehr erschreckendes Erlebnis.
Das glaube ich sofort. Und da was mit dem Referee, mit Felix Schulz, hast du ja auch schon ein gutes Stichwort gebracht. Den hatten wir ja auch schon hier mal im Interview, da hat Jackie mit dem sehr lang und breit auch gerade über den Job des Referees und über die Verantwortung des Referees gequatscht. Also das werden wir jetzt ein bisschen kürzer machen, weil, wie gesagt, hört euch den Podcast an, der läuft unter Gastspiel mit Wie wird man Referee mit Felix Schulz. Und da hat auch der Demon de Nuapte, Leute, ey, eure Nicknames, ne? Das ist immer wieder eine große Hürde für mich als Moderator. Der hat auf jeden Fall geschrieben, gibt es für Referees eine Ausbildung oder wie wird man Referee? Ich kann mich noch daran erinnern, dass Christian Jacobi damals gesagt hat, die Motivation, Referee zu werden, darf nicht sein, dass man es als Wrestler nicht bringt und trotzdem im Ring stehen muss, sondern das muss schon eine andere sein, oder Mella?
Sollte es zumindest. Witzigerweise passiert das aber sehr oft. Dass sich dann Leute wirklich überlegen, okay, wenn ich es als Wrestler nicht schaffe, dann werde ich Referee. Das gibt es immer wieder. Aber ja, generell sollte es allerdings tatsächlich anders sein. Eine Ausbildung an sich, jein. Also es gibt ein paar in der WXW Academy, die Referee werden möchten. Die sind dann auch im ganz normalen Training immer da und die leiten dann einfach Trainingsmatches. Und so wird man dann an den Job herangeführt. Also man sollte natürlich das Regelwerk kennen, so zumindest grob. Also klar, Würgen am Seil oder fremdartige Gegenstände. Das ist jetzt sehr schlecht aus dem Englischen übersetzt. Foreign Objects, Hilfe. Ihr wisst, was ich meine. Sind nicht erlaubt, etc. pp. Das sollte man natürlich auch kennen. Und ansonsten wird man da mehr oder weniger so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen mit eben Trainingsmatches. Und dann kriegt man danach, wie auch die Wrestler, Feedback und wird dementsprechend im Bestfall immer besser.
Ja, es ist ja auch wirklich so, dass da beim Referee auch noch ein bisschen mehr dazu kommt. Also es geht ja auch darum, die sind im Endeffekt auch im Wrestling ausgebildet. Also man sollte da auch, die wissen auch, wie man fällt, die wissen, wie Wrestling funktioniert. Ne? Es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie komplett autark irgendwie für sich sind, sondern das ist halt eben schon ein Teil des Wrestlings und entsprechend sind die da auch ausgebildet und wissen auch, wie man die Sachen dann eben verkauft. Im besten Fall. Im besten Fall haben sie auch die passenden Staturen. Das hat ja auch mal Tassilo Jung zum Beispiel gesagt, dass er eigentlich für einen Referee viel zu groß ist, sondern im besten Fall hast du halt eigentlich eher so jemanden wie mich zum Beispiel mit schnittigen 1,67 und 60 oder 70, 75 Kilo Körpergewicht, je nach Tagesform, die dann auch entsprechend den Catchern irgendwie so, die Dominanz überlassen quasi, ne? Und wenn du einen großen Mann neben dir hast, der sollte dann auch entsprechend groß aussehen. Ist immer doof, wenn der Referee größer ist als der Wrestler an sich. Und ja, das gehört ja eben dann auch alles mit dazu. Wie gesagt, ich empfehle echt den Podcast mit Felix Schulz, genauso wie ich auch mal mit dem Sebastian Hollmichel zum Beispiel gesprochen habe, was die Aufgaben des Kommentators und des Ringsprechers sind. Auch das kommt ja alles noch mit dazu. Also hatten wir auch schon hier im Podcast, auch da natürlich gerne mal reinhören. Männer, wir haben noch ein paar mehr Fragen bekommen. Jetzt ganz schön viele Fragen haben wir bekommen. Wir haben noch was in Richtung peinliche Backstage-Skits geht. Da hat der Demon auch gefragt. Hast du erst The Revival nachgemacht und jemanden den Rücken rasiert? Und wie läuft so etwas allgemein Backstage? Schreib uns da bitte mal, ob du damit meinst, so Schönheitskorrekturen, die Backstage vorgenommen werden, oder ob es da um peinliche Backstage-Skits geht. Also, was du da gemeint hast. Mella, was möchtest du darauf antworten?
Ich kann auf beides so ein bisschen antworten. Also nicht konkret jetzt auf das Rückenrasieren, aber ich habe schon mal jemandem den Rücken mit Selbstbräuner eingeschmiert. Und das war niemand Geringeres als Nikki Cross.
Die kannst du auch vertragen.
Vielleicht. Ja, die ist schon relativ krass. Aber ich glaube, mittlerweile nimmt sie gar keinen Selbstbräuner mehr. Ich glaube, dann würde ich vielleicht mal die Marke wechseln, weil dann funktioniert der nicht. Aber das war witzig, aber irgendwie auch so ein bisschen unangenehm in dem Moment, weil das auch so ein bisschen aus dem Nichts kam, dass sie mich gefragt hat, kannst du mir mal bitte den Rücken selbstbräunern? Ich so, okay. Ja. Ich kannte die Frau nicht, an dem Tag zum ersten Mal gesehen, aber okay. ja, was macht man nicht alles unter Kollegen? Und im Sinne peinliches Backstage-Segment war das eins mit Bobby Ganz, als ich ihm unter der Dusche an einer Stelle berühren muss. Also ich habe natürlich nicht wirklich hingefasst, das mal an dieser Stelle ganz klar. aber es sollte so aussehen, als würde ich da an eine bestimmte Stelle greifen und zudrücken. Das war mir in dem Moment schon unangenehm. Und das Witzige ist, bevor mich Olaf Bleich heute noch mal drauf angesprochen hatte, hatte ich es auch irgendwo ganz tief verdrängt. Ansonsten bin ich aber Gott sei Dank so ein bisschen drumherum gekommen an so peinlichen Backstage-Segmenten. Also da gab es andere Leute, die mussten da durchaus mehr solcher Dinge über sich ergehen lassen. Und ja, also man macht genau. Das halt dann auch
meistens. Zum Beispiel dein Freund.
Genau, zum Beispiel der. Da gibt es sehr viele. Für mich witzig anzusehende Sachen. Für ihn war es wahrscheinlich eher so ein bisschen unangenehm. Wobei, er kann ja auch echt drüber lachen. Also, ja, alle Sachen mit Carsten Beck und der Entourage, da gab es sehr viele witzige Shotgun-Segmente. Kann ich nur empfehlen.
An sich war noch super. Und wer das Segment mit Meller und Bobby Ganz sehen möchte, das ist bis heute, da gibt es eine Top 5 damals noch. Das muss ich jetzt sagen, das ist die Top 5 von WXW Shotgun 311. Und dieses Video hat inzwischen 136.757 Aufrufe. Übrigens knapp hinter dem Return von Ilya Dragunov damals mit 144.000 Aufrufen. Aber das muss man mal sagen, ihr seid wahrscheinlich dank des Thumbnails immer noch vor dem Comeback von Alexander Wolf alias Axel Tischer beim Karat 219.
Meine Güte. Oh.
Und vor Brian Danielson gegen Tommy End, was ein ganzes Match ist. Also, ja, das Thumbnail hat einiges getan.
Hallo, ich bin da dabei. Also, das ist doch ganz klar, dass das höher eingestuft wird als die anderen Sachen. Oh Gott.
Ich finde das sehr, sehr witzig. Der Demon fragt auch noch, was läuft bei Groß-Events, Pay-Per-Views anders ab als bei regulären Shows oder ist da die Routine dieselbe? Ich habe das auch also als Frage mal anders formuliert gehabt hier in unserem Handout. Ist es was anderes, ob du auf einer Dorfshow arbeitest oder halt bei sowas wie im Karat zum Beispiel, also wo Kameras mit dabei sind und so weiter und so fort? Also gibt es da andere Routinen für euch?
Jein. Also bei Großveranstaltungen wie zum Beispiel das 16-Karat-Gold-Turnier, du hast es ja auch schon erwähnt, es gibt so viel mehr Presse und andere Dinge, die man an dem Tag macht, wie Meet and Greets, Fototermine, Interviews. Man dreht so viele Backstage-Segmente oder Promos. Das wird alles an diesem einen Wochenende auf einen Haufen geworfen und man ist auch wirklich den ganzen Tag im Prinzip beschäftigt. Ja, dann catcht man natürlich. Dann ist man noch am Merch-Stand, dann gibt es vielleicht noch eine Aftershow-Party und. Also es ist wirklich, wirklich stressig, es ist anstrengend und im Vergleich dazu bei einer, wie du sagst, Dorfshow, es ist deutlich entspannter. Also ne, dann kommt man da an, wie gesagt, baut den Ring auf, dann catcht man, dann steht man am Merch-Stand, quatscht vielleicht noch ein bisschen, dann fährt man ins Hotel und dann ist gut. Plus der Wrestling-Stil oder die Wrestling-Art ist auch ein bisschen anders. Also klar, bei einem 16-Karat-Gold, da kommen halt auch vermehrt Indie-Fans, da kommen Fans aus der ganzen Welt und die wollen dann natürlich auch was geboten bekommen. Während auf einer Dorfshow, ich finde, das klingt immer so abwertend, aber ist es eigentlich gar nicht. Es ist nur die Bezeichnung für eine andere Art von Show. Weil da sind dann auch Leute, die haben vielleicht gar nichts mit Wrestling am Hut. Denen muss man viel mehr Sachen erklären, denen muss man Sachen zeigen, denen muss man auch beibringen zum Teil, wie sie zu reagieren haben. Und dementsprechend sind da viele Sachen einfach deutlich simpler. Da kommt der Heel halt raus, dann hält er eine Promo, wo er auch vielleicht mal die Leute beleidigt und schon holt er sich das Buh ab. Also manche würden sagen, das ist einfacheres Arbeiten, aber es ist zum Teil auch echt anstrengender, weil man muss, wie gesagt, den Leuten auch erstmal erklären, okay, das ist Wrestling, ich bin der Böse, das ist der Gute, der andere. So, wir hauen uns jetzt im Ring und ihr sollt währenddessen bitte Stimmung machen. Also ihr dürft auch gerne laut sein, ihr dürft klatschen, ihr dürft buhen, ihr dürft alles machen, nur halt nicht in den Ring kommen. Das wäre blöd. Und das muss man denen alles erstmal zeigen. Und es ist einfach eine andere Art des Arbeitens. Aber das heißt nicht, dass eins schlechter ist und das andere besser oder dass das eine mehr Spaß macht als das andere. Es ist einfach anders.
Was natürlich auch noch dazu kommt, ist Arbeit mit der Kamera ist natürlich was ganz, ganz anderes, wenn du bei einem Produkt arbeitest, was später dann als VOD oder gar als Live-Produkt dann irgendwie auf den Markt kommen soll. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, bei diesen kleineren Shows, da hast du auch viel mehr Zeit, auch ein bisschen Blödsinn nebenbei zu machen, oder Männer?
Ja, also ich erinnere mich an Shows, da sind wir den ganzen Tag rumgerannt und haben dumme Social-Media-Videos gedreht. Einfach für uns selbst. Also wie gesagt, es ist halt deutlich entspannter. Oder du kannst auch noch mal irgendwo in den Supermarkt schnell, weil du meistens relativ viel Zeit hast und eben oftmals nicht noch Pressetermine etc. hast. Also es ist schon ein bisschen relaxter.
Ich meinte auch so im Ring. Ich glaube auch, dass man so im Ring dann eben bei so
Entschuldigung. Ja, klar.
Shows dann mehr Kram machen kann.
Also man hat auch teilweise dann wirklich über mehrere Wochen waren das schon immer mal wieder dieselben Matches oder dieselben Gegner. Ich möchte nicht wissen, wie oft das Six-Man-Tag-Matches oder Eight-Man-Tag-Matches mit Walter plus XYZ gegen Carsten, Reich und Schön und noch jemanden oder nur gegen die drei gab. Diese Konstellation gab es einfach so oft und ja, wie du schon sagst, du kannst auch mal mehr Blödsinn machen, du kannst Sachen ausprobieren, du kannst neue Leute testen, die vielleicht zum ersten Mal im Ring stehen, die dann vom Publikum vielleicht auch einfacher angenommen werden, weil es einfach eben eine Crowd ist, die jetzt mit Wrestling nicht so viel am Hut hat und die dann einfach nur, weil der nett aussieht, klatscht oder buht, weil er eben die Leute beleidigt. Es ist zum Teil einfacher, im Ring zu stehen und man ist auch natürlich nicht ganz so nervös, weil man weiß, okay, das wird jetzt nicht aufgenommen und da stehen nicht 1000 doch ein bisschen kritischere Fans als jetzt zum Beispiel in einem kleinen Dorf.
Ja, das kann ich verstehen. Und natürlich bei so Großveranstaltungen kommt natürlich auch noch dazu, dass es auch sehr oft dann noch irgendwie ja so Goodies für die Zuschauer gibt im Sinne von Special Entrances oder irgendwelche anderen Geschichten. Und auch sowas muss ja dann im Vorfeld irgendwie geprobt werden. Richtig. Also ich erinnere mich dran, dass ja absolut animal beim Karat ja mit dieser Hebebühne ja, da hoch und runter gefahren ist. Und ich weiß auch, dass man das im Vorfeld dann irgendwie geprobt hatte, wie das aussieht. Und dass ich das irgendwie so, während ich da im Media Center gewesen bin und da durch die Gegend gelaufen bin, dann irgendwie auch mit beobachtet habe, quasi, wie sowas dann geprobt worden ist oder andere Dinge dann, der Entrance von Bobby Ganz damals auch durch einen anderen Eingang mit ganz viel Nebel und sowas. Das muss ja auch geprobt werden. Das ist bei der WXW nicht anders als bei den großen Promotions. Auch die proben dann erstmal, wie das alles funktioniert, wo muss ich stehen, damit ich möglichst gut aussehe, wie muss ich den Entrance machen, damit das gut gefilmt werden kann. Das hat der AIC91 nämlich auch noch gefragt. Hier, inwiefern darf man Sachen wie Gimmick, Entrance-Theme, Beleuchtung, den Gang zum Ring Einfluss nehmen und wie viel wird davon vorgegeben? Ich glaube, bei WWE wird da sehr viel im Vorfeld schon geprobt, das gibt's ja schon im Performance Center, dass sie da quasi einen eigenen Entrance haben, daran arbeiten. Entrance Teams, das hat man zuletzt auch mitbekommen, da hat man auch oft mehrere Wahlmöglichkeiten, was denn da wirklich zu einem passt. Gimmick, auch da, Verantwortung kommt von oben, genauso Beleuchtung, das ist ja ein ganzer Apparat, der dann mehr oder weniger dahinter steckt. Und Blicke und Posen, auch das ist, glaube ich, einfach eine Geschichte, Meller, die entwickelt sich so mit der Zeit, oder? Also, wenn du dir deinen ersten Entrance anschaust und deinen späteren Entrances, die du dann gehabt hast, da wird wahrscheinlich auch eine Welt zwischengelegen haben, oder?
Absolut. Also schon allein vom ganzen Auftreten her, vom Selbstbewusstsein, das kommt natürlich auch nochmal dazu. Aber auch generell. Also ich weiß auch noch, was Christian Jacobi mal bei Axel Dieter Junior kritisiert hat, beziehungsweise an dem Abend positiv hervorgetan hat. Und zwar weiß ich noch genau seine Worte: Mein Gott, endlich hört er mal auf die Musik. Also sowas ist dann tatsächlich auch wichtig, dass man ja auf seine Entrance-Musik hört, dass man sich dazu bewegt, dass das alles vom Timing her passt und dass man an einer bestimmten Stelle, an einem bestimmten Ort steht, damit dann auch die Kamera dieses perfekte Bild von einem einfangen kann. Ist natürlich bei der TV-Produktion nochmal wichtiger als jetzt bei kleineren Produktionen, wo eventuell gar nicht oder weniger gefilmt wird. Aber wie du schon sagst, man muss das natürlich alles proben. Und ich erinnere mich auch noch an, es war irgendeine WWE-Dokumentation, wo wirklich eins für eins, Schritt für Schritt, der Entrance von, oh, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es war. Es war eine Frau auf jeden Fall. Auf jeden Fall wurde das durchgegangen, wirklich Schritt für Schritt. Und dann wurde gesagt, dann musst du hier stehen und dann kommt von da das Licht und dann steht hier die Kamera und dann guckst du dorthin. Also auch da wieder, je größer die Promotion, je größer das Produkt, desto mehr wird da vorgegeben und desto mehr ist es choreografiert und geplant.
Da überlässt man einfach nichts im Zufall. Das ist nun mal so. Klar, genau bei kleineren Promotions, bei kleineren Events, da darf ein bisschen improvisiert werden. Aber bei WWE ist alles durchgestylt. Das sieht man ja auch allein, wenn man sich mal zum Beispiel anschaut, was sie an Klamotten tragen. Die haben eine Näherin quasi Backstage. Die haben wirklich da professionelle Bühnenbildner, Maskenbildner und Kostümdesigner, die das quasi alles machen. Das ist ja auch für dich, Mella, ja auch gar nicht so einfach, da an die entsprechenden Klamotten zu kommen. Ich weiß, es gibt Menschen, die machen das quasi als Beruf, Ringgear, aber auch da muss man ja auch erstmal als Independent-Wrestler, du musst das Zeug auch selbst bezahlen, zum Beispiel.
Genau, und das ist nicht billig. Also es ist wirklich so, klar, wir sind da relativ frei, was zum einen gut ist, aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch schwierig, überhaupt erstmal einen Stil zu finden. Dann schickt man meistens erstmal eine grobe Zeichnung zu eben einer Näherin. Also damals, als ich angefangen habe, waren das noch echt wenige. Mittlerweile gibt es da zum Glück mehr, die das professionell machen, was uns das Leben natürlich auch deutlich erleichtert. Dann schickt man da eben eine Zeichnung hin, was man sich so grob vorgestellt hat. Manchmal auch vielleicht nur ein Bild, was man im Internet gefunden hat. und sagt, okay, so oder so möchte ich das gerne haben. Dann muss man Maße angeben und so weiter. Dann wird ein bisschen hin und her geschrieben. Dann wird einem der Preis zugeschickt. Dann fällt man mal kurz vor den Socken oder aus den Socken oder vorm Stuhl. Und ja, dann wird das produziert, dann wird das zugeschickt und dann hat man eine Gier.
Und dann sagt die Mella, ich möchte aussehen wie AJ Styles. Und dann sagen die alle, nein, warum das denn?
Warum denn AJ Styles?
Weiß ich nicht, weil es gerade so das Unpassendste ist, was zu dir passt, deswegen.
Aber ich möchte gern die Haare von AJ Styles, die sind so fluffig, das ist unfassbar. Auch im Match und nach dem Match, das finde ich immer wieder bewundernswert, aber wir schweifen deutlich ab.
Das stimmt. Wir haben noch so ein paar kleinere Posten. Wir sind jetzt auch schon deutlich über unser Zeitlimit eigentlich hier hinaus, aber ich glaube, das ist eine ganz interessante Geschichte, die wir hier dann eben auch erzählen. Was ich mich immer gefragt habe, Mella, wie ist es eigentlich, wenn man Backstage kommt? Also, du hast ein Match in Knochen, wir haben jetzt auch drüber gesprochen, zum Beispiel, was der Referee dann auch während der Show macht, auch da wieder nochmal der Verweis. Wir haben auch so ein bisschen angedeutet, auch die Kommentatoren sind natürlich so Teil der Show, das darf man auch nicht vergessen, also klar haben die ein bisschen Freiheit, was die Kommentare angeht, aber das wirst du auch bestätigen können, natürlich so, da wird schon vorgegeben, in welche Richtung der Kommentar gehen soll. Bei WWE wiederum ist es sehr stark gestreamlined, auch da wieder, da wird alles kontrolliert, das ist nun mal so, das ist bei so einem großen Produkt einfach so, aber bei kleineren Shows, da haben die Kommentatoren mehr Freiheiten, aber die wissen auch, in welche grobe Richtung das geht, oder?
Ja klar, also die werden zum einen von oben, nenne ich es jetzt mal, gebrieft und zum anderen geht man eigentlich auch als Wrestler nochmal zu denen hin. Also gerade wenn man irgendwas Bestimmtes erwähnt haben möchte, wenn zum Beispiel nochmal auf eine Fehde verwiesen werden soll oder man einen bestimmten Nickname hat, den man jetzt neu hat oder einen Move, genau, einen speziellen Namen dafür oder wenn man möchte, dass der eben nochmal besonders erwähnt wird oder besondere Aufmerksamkeit im Kommentar bekommen soll, dann sagt man da natürlich auch vorher nochmal vorher Bescheid, dass es auch gang und gäbe. Aber wie du schon sagst, je kleiner die Promotion, desto mehr Freiheiten hat man da natürlich auch im Kommentar.
Was ich als persönliche Anekdote hier auch mal gehabt habe, war zum Beispiel, ich war ja ein paar Mal bei diesem Kickoff-Show-Panel bei der WXW dabei, irgendwie, was es ja gegeben hat, um die Leute so ein bisschen Stimmung zu bringen. Und da hatten wir ein Segment, was dann auch vorgegeben war mit Marius Al-Ani und Absolute Andy, die damals als Tag-Team unterwegs gewesen sind, aber wo es so ein bisschen gekriselt hat und wo die beiden dann ein Match gegeneinander bestreiten sollten. Noch als Freunde, aber halt schon so Rivalität quasi innerhalb des Teams. Und ich sollte das halt so ein bisschen anheizen. Und dann habe ich halt auch gedacht, so, ja, dann machst du halt, ne, stellst du einfach mal so in den Raum, wer wird denn der Martin Jannetty des Teams sein? Und ich habe mir dann auch im Vorfeld erstmal die Erlaubnis eingeholt von Marius und von Andy und habe gesagt, so, ist das für euch okay? Ist das für euch beleidigend? Und die haben so, nee, gar kein Problem. Und als ich das gesagt habe, das war dann auch schön für mich, das weiß ich doch, ich habe das dann gesagt und auf einmal ging es dann so ein Raunen ging dann durch die, durch die Menge irgendwo, weil so, der Olaf, der Stichel zum Beispiel, ne, der böse Olaf. Und ich habe es ja auch einmal gehabt, da hatten wir einen, das war auch beim 16 Karat, bei dem Ding, wo Ilja zurückgekommen ist, das war's 17, Mella? War es 17, wo Ilja Dragunov zurückgekommen ist und Bones den Titel abgenommen hat?
Du darfst mich nicht nach Jahreszahlen fragen. Das geht immer schief.
Es ist 18. Ich habe gerade kurz geguckt. Und da habe ich am nächsten Tag habe ich da ein Interviewpanel geleitet, was komplett gefreestyled gewesen ist. Und wo ich dann mit John Klinger ja so mir Ping-Pong gespielt habe, wo ich keinerlei Infos vorher gehabt habe. Und Olaf, mach mal so ein Interviewpanel. Okay. Und dann konnte ich zum Glück mit John da eine unterhaltsame Nummer für alle Beteiligten abziehen. Aber mal bekommt man eben die Infos, mal bekommt man sie nicht. Gerade bei sowas, was dann so als Unterhaltung zwischendurch gedacht ist, da war das dann ein bisschen spontaner, weil man auch nicht genau gewusst hat, wer hat wie Zeit, wer fühlt sich dann auch so in der Laune, sowas noch zu machen. Nur so als kleine persönliche Anekdote für meine kleinen Einblicke, die ich so in das Wrestling-Business bekommen habe. Was ich aber noch hier abschließend fragen wollte, war, Mella, was passiert eigentlich, wenn man so Backstage geht? Also nach dem Match, was passiert nach der Show? Also was setzt man sich da nochmal hin und sagt, hier, das war cool? Oder geht man einfach zusammen noch einen trinken? Geht man sofort ins Hotel? Was ist da so dein Abschlussritual quasi?
Ja, das ist eigentlich relativ unspektakulär. Also ich glaube, man stellt sich da als Fan viel mehr vor, als da tatsächlich passiert. Man nach dem Match, man geht Backstage. Meistens interessiert das nur das Match, das nach einem kommt, weil die dann wissen, okay, jetzt sind wir dran. Dann geht man zum Agent oder auch zu anderen Leuten, die eben das Match geguckt haben, holt sich Feedback ein. Dann kommt man erstmal so ein bisschen runter. Wenn man Glück hat, kann man duschen vor Ort. Wenn nicht, dann wird das eben später im Hotel gemacht. Ansonsten, ja, dann chillt man da so ein bisschen, wartet, bis die Show um ist, geht noch an den Merch-Stand, versucht ein bisschen Merch zu verkaufen, sich mit Fans zu unterhalten, dann baut man den Ring ab. Dann geht's ins Hotel oder nach Hause und ja, dann ist teilweise der Abend vorbei. Beziehungsweise, wenn man eben im Hotel ist, trifft man sich oder treffen sich viele meistens dann nochmal an der Hotelbar oder irgendwo, um dann eben den Abend so ein bisschen ausklingen zu lassen, ein paar Bierchen zu trinken oder auch was anderes. Bisschen nochmal zu quatschen und dann geht's halt ins Bett und entweder geht's dann am nächsten Tag weiter oder man fährt halt nach Hause. Also es ist wirklich relativ unspektakulär. Da sind keine Partys am Start mit Nutten und Koks oder was man sich sonst so vorstellen möchte.
Die gab's früher mal, wenn Ric Flair dabei gewesen ist. Wobei man aber auch sagen muss, ich glaube aber auch, dass die Eskalationsstufe da auch relativ frei ist. Also ich habe da auch schon wilde Geschichten zum Haus in Union gehört, wie man da bis tief in die Nacht noch gesessen hat und Geschichten erzählt hat.
Gut, also es geht natürlich immer wilder, aber so das Gängige ist wirklich relativ unspektakulär.
Also wer auch mal die frühen Bilder der Aftershow-Partys bei WXW gesehen hat, wenn dann irgendwelche Salti von Tischen oder sonst irgendwas ausgeführt werden. Also ich glaube, das ist da auch noch durchaus üblich. Aber es hängt, glaube ich, auch einfach davon ab, mit wem man da abhängt. Und auch da ein bisschen Grüppchenbildung gibt's ja auch da mit Leuten, mit denen man feiern geht und die dann partywillig sind oder dann eben eher ein bisschen ruhiger da sind. Und da hat der Demon auch noch was gefragt, was natürlich auch so eine Geschichte ist, die immer wieder beim Wrestling angesprochen wird, nämlich die Backstage-Politics. Und er hat dann auch gefragt, wurdest du schon mal Opfer von Backstage-Politics und woran hast du das gemerkt?
Also Backstage-Politics wäre jetzt tatsächlich zu hoch gegriffen. Also es gab schon den Fall, dass jemand ja in höherer Position mich als Person nicht mochte, beziehungsweise auch generell sich daran gestört hat, dass da jetzt eine Frau catchen möchte, um es mal so auszudrücken. das ist dann halt so. Gemerkt habe ich das so ein bisschen daran, dass ja Chancen ausgeblieben sind, sage ich jetzt mal so. Aber ja, das hat man halt immer mal wieder, dass einem die eigene Nase nicht passt oder ähnliches. Aber wie gesagt, Backstage-Politik ist da eigentlich schon zu hoch gegriffen. Beziehungsweise mir wurde dann halt auch von anderen gesagt, jo, der kann dich absolut nicht leiden. Dann ist das halt so, dann lebt man damit. Ist blöd, aber das wird, das kennt man ja aus dem privaten Umfeld, ne? Keine Ahnung, irgendein Kollege, der jetzt über einem steht, kann einem nicht leiden. Und dann ist das so. Entweder wird dann der Kollege irgendwann ausgetauscht oder man sucht sich einen anderen Arbeitgeber. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Aber wie gesagt, Backstage-Politik ist da wirklich zu hoch gegriffen. Und ich glaube, da stellt man sich auch als Fan gerade auf einer Ebene, auf der ich jetzt agiere, zu viel vor. Also es gibt da niemanden, der da irgendwelche abstrusen Intrigen gegen einen spinnt. Das ist einfach nicht so. Also es gibt immer mal wieder Leute, denen passt deine Nase nicht oder dein Geschlecht nicht oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann werden einem manche Sachen verbaut. Aber ja, wie gesagt, Backstage-Politik, das klingt immer so schön, ne? Das klingt immer so nach GZSZ. Und wahrscheinlich.
Ja, gut, ich meine, was.
Ja, Entschuldigung.
Nee, wenn man das so bei WWE früher gehört hat, ich meine, die Klick und solche Geschichten, da gibt es ja auch die wildesten Eskapaden, die man da natürlich so mitbekommen hat, die legendärsten Road Stories und andere Geschichten, die natürlich dann auch wahrscheinlich mit der Zeit umso mehr aufgebauscht werden. Aber klar, ich glaube auch da, je mehr Geld fließt und so, je mehr Einfluss wichtig ist, umso höher ist da auch so ein bisschen der Neid. Und ich glaube, dadurch, dass natürlich jetzt hier in Deutschland der Markt natürlich auch ein bisschen kleiner ist, ich glaube auch eher, dass es eher so um die persönlichen Gefühle der Leute gegeneinander oder füreinander geht, die dann da eine Rolle spielen. Was ist eigentlich mit Streichen? Spielt ihr euch Streiche Backstage, Mella? Das ist ja auch so, die berühmten Rips, gibt's die noch?
Also mittlerweile wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Also es gab mal eine Zeit, da, also was heißt Streiche, aber das waren dann eher so kleine Neckereien, nenne ich es jetzt mal. Also ich weiß noch, ich habe mehr oder weniger Kelly, also Killer Kelly, mal so einen kleinen Streich gespielt. Die war da noch recht frisch und recht grün und dementsprechend nervös. Und ich habe ihr gesagt, jo, lass mal nicht quatschen. Wir sehen uns im Ring und dann schauen wir mal. Und ich habe das einfach den ganzen Tag eiskalt durchgezogen. Und sie wurde immer nervöser und immer panischer. Und das hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Und natürlich habe ich sie dann irgendwann erlöst. Aber ja, solche Sachen. Also es ist jetzt nicht, dass wir irgendwelche Fäkalien oder so in Taschen verstecken. Also das nicht. Es ist dann eher so kleine Psychospielchen oder dass man eben ja dieses Gameface aufsetzt und dann burernst irgendjemanden was sagt und das den ganzen Tag durchzieht, um den dann irgendwann zu erlösen. Also eher sowas in die Richtung. Aber nicht diese, auch da haben wir es eben wieder, ne? Nicht diese WWE Roadtrip Stories oder ähnliches. Also das gab es eher nicht. Zumindest weiß ich nichts davon. Vielleicht ist es passiert und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Ich möchte das jetzt nicht ausschließen.
Wer weiß, vielleicht hattest du mal Kacke in deiner Tasche und du hast es gar nicht mitbekommen.
Ich glaube, das hätte ich gemerkt.
Hoffentlich. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, dann nähern wir uns auch langsam dem Ende dieser Episode. Gibt es noch irgendwelche Rollen oder irgendwelche Aufgaben oder irgendwas, wo du sagst, das haben wir jetzt vergessen? Wie gesagt, also fallen dir da noch irgendwelche Begrifflichkeiten ein, die man hier noch mit unterbringen müsste?
Ich glaube, wir haben eigentlich alles zumindest mal angeschnitten. Und also generell sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen, wie wichtig und wie teilweise auch schwierig Jobs im Wrestling sind, die jetzt nicht Wrestler per se sind. Auch, wie gesagt, Kommentator, Ringsprecher und alles Mögliche. Es ist anstrengend, es ist zeitraubend, man muss da Arbeit reinstecken. Und ja, es gibt sowas wie schlechte Ringsprecher, es gibt gute Ringsprecher und das merkt man auch. Und das merkt man dann auch an der Qualität der Show. Also, wie gesagt, auch solche Arbeiten sind wirklich nicht zu unterschätzen.
Mm. Gut, aber ich glaube, dann sind wir an der Stelle durch mit unserem Fokus in Überlänge. Der sollte eigentlich gar nicht so über eine Stunde gehen. Jetzt haben wir doch. Nee, alles gut. Alles gut. Also auch da, ne, wenn ihr da noch irgendwie Interesse gerade an solchen Geschichten habt, schreibt uns an der Stelle natürlich dann auch gerne. Die Mella wird da auch, ich merke schon, da ist Interesse da, oder Mella? Also da, die Leute wollen schon irgendwie deine Erfahrungen und deine Geschichten hören.
Ja, also das schmeichelt mir natürlich sehr und ich rede auch sehr gerne darüber. Ich meine, man merkt es ja, wir haben jetzt quasi überzogen, einfach, weil wenn ich mal ins Quatschen komme, dann rede ich auch. Dann muss man mich eher stoppen. Nee, ich habe da echt eine Menge Spaß dran und ja, ich fühle mich, wie gesagt, wie der schwarze Magier mit der Maske, der so ein bisschen den Vorhang für euch lüftet.
Genau das. Und dann sage ich an der Stelle, Dankeschön, Mella, dass du dir hier die Zeit genommen hast, vor allem auch da. Wir hatten eigentlich eine halbe Stunde anberaumt, so um den Dreh, und dann ist es wieder mal eine Stunde geworden. Aber ich glaube, da waren viele interessante Einblicke dabei. Und in dem Sinne sage ich wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.